Land, Kanaan durchzogen, immer wieder aufgezogen. Er ist dann, hat dann in, zwischen Bethel und Ai hat er einen Altar gebaut, ist weitergezogen. In Negev, das ist Südland von Kanaan, eher so eine Wüste. Und so weit sind wir letztes Mal gekommen, im Kapitel 12, im 1. Mose, bis zum Vers 9. Und heute machen wir aber weiter mit dem Kapitel 13. Also Kapitel 12, Vers 9 haben wir aufgehört. Aber dazwischen hat es noch einen wichtigen Teil. Und den muss ich ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine bekannte Geschichte. Der Abraham ist nämlich weitergezogen auf Ägypten. Also er war wieder unterwegs, wieder schwierig zu treffen, weil er irgendwo am Laufen war. Aber er ist auf Ägypten gegangen wegen einer Hungersnot. Und dort hat er sich aber nicht von seiner besten Seite gezeigt. Also als Mann, der Gott lässt, der ihm vertraut, der Altar gebaut hat vorher in Kanaan, der zum Gott bezeugen, zum ihm begegnen, ist er in Ägypten wirklich, wirklich schwer gestolpert. Und der Pharao, und das war wahrscheinlich kein gottesfürchtiger Mensch, hat ihn noch auf seinen Fehler aufmerksam machen. Wenn ich mir das so überlege, dann denke ich, das ist doch sehr peinlich. Also wenn ich mir so, mir ist es auch schon passiert, dass ich wirklich einen blöden Fehler gemacht habe. Und wenn mir dann noch ein Nöcker ist, sagst du, aber das ist jetzt nicht sehr clever gewesen, was du gemacht hast. Das ist für mich sehr, sehr peinlich. Ich kann mir vorstellen, der Abraham hätte am liebsten wollen in den Boden versinken. Das sind die Momente, wo wir wie letzte Nacht die Uhr ein bisschen zurückstellen und das Ganze ungeschehen machen. Geht aber nicht. Leider geht das nicht. Der Abraham hat auch nicht können im Boden versinken. Hätte er wahrscheinlich gerne, ich kann mir das gut vorstellen. Aber der Pharao hat den Abraham aus dem Land Ägypten rausgejagt, weggejagt, mit Securitas gesagt, schaut, dass die an der Grenze sind und wirklich weggehen und nicht zurückkommen. Und das ist Geschichte, Kapitel 12. Und dann fangen wir im Kapitel 13 an, Vers 1 bis 3. Von Ägypten kehrte Abraham mit seiner Frau, seinem Besitz, seinem Neffen Lot wieder ins Südland Kanaans zurück. Abraham war sehr reich. Eine Menge Vieh und Silber und Gold gehörten ihm. Er zog von einem Lagerplatz zum anderen, bis er wieder an die Stelle kam, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. Dort, wo er schon mal einen Altar gebaut hat. Im Vers 2 lesen wir, er war sehr reich. In Ägypten hat er für Zara, wo er ja gesagt hat, das ist seine Schwester, hat er viele Geschenke vom Pharao bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er die Geschenke nicht zurückgeben musste, sondern der Pharao war einfach froh, wenn er weg ist. Er war aber auch schon reich, als er wahrscheinlich auf Ägypten gekommen ist. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, als er auf Ägypten angekommen ist. Wie lange die Reise gegangen ist, von Ägypten retour, wieder an den Platz, wo er war, wissen wir nicht genau. Sicher mehrere Wochen, rein von der Distanz her. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich ist es eher Monat oder sogar Jahr gegangen. Und trotzdem glaube ich, dass der Abraham nicht gerne an die Zeit in Ägypten zurückdenkt, weil da einfach Schuldgefühle hochkommen, weil es ihm nicht wohl ist. Er hat sich von der Familie, von seinen Knechten und Mägden, hat er sich vielleicht auch wirklich blamiert. Und da wächst nicht einfach so schnell ein Gras drüber. Aber er hat wenigstens genug Zeit gehabt, sich nochmal Gedanken darüber machen, über das, was passiert ist. Das Ganze reflektieren, das Ganze nochmal verarbeiten, vielleicht auch mit der Sarai nochmal darüber reden, Entschlüsse und Entscheidungen zu treffen. Und in dieser Situation stehen wir jetzt. Und jetzt kommt dann der Vers 4 und für mich ist das so ein bisschen der Schlüsselvers. Im Kapitel 13. Von der ganzen Geschichte im Kapitel 13 ist für mich das der Schlüsselvers. Auch wenn er nur ganz kurz ist, es geht zuerst nochmal vom Vers 3, der zweite, letzte Teil vom Satz, wo sein Zelt zuerst gestanden hat, zwischen Bethel und Ai, wo er früher den Altar gebaut hatte. Dort rief er den Namen Jahwes an. Der René hat uns letzte Woche gesagt, dass er im ganzen Land Kanaan Altar aufgebaut hat. Er hat uns gesagt, ja, man könnte das wie vergleichen mit, er hat Kirchen aufgebaut. In so ein Altar, ist etwa so gross gewesen, geschätzt. Etwa 70 cm hoch. Ich habe noch sogar ein Bild mitgenommen. Genau, da baut Abraham gerade einen Altar. Man hat ihn sicher einen gefunden. Der ist auch, der ist nur 30 cm hoch gewesen, etwa 2 auf 1,5 Meter gross. Wie gross es wirklich gewesen sind, wissen wir nicht genau. Aus Stein und Lehm sind die zusammengebaut worden oder gemauert worden. So aufgebaut worden. Aber sichtlich zu klein für eine Kirche. Da haben nicht so viele Leute Platz auf so einem Steinhaufen oder drauf. Aber wichtiger als die Grösse ist eigentlich der Grund, warum so ein Altar gebaut worden ist. Warum ist so ein Altar gebaut worden? Altäre sind früher, und das ist nicht nur zu Gott, sondern auch in allen Religionen, sind gebaut worden, um seinen Gott anzubeten. Den Gott, den man hatte, dem hat man einen Altar gebaut. Oft hat man etwas darauf geopfert, ein Tier verbrannt. Und für das sind die Altäre gebaut worden. Man hat irgendwie wollen, seinen Gott anbeten, dem begegnen. Und das hat auch der Abraham gemacht. Der Abraham hat so einen Altar gebaut, zum Gott anbeten. Das war der Grund, warum er die Altar gebaut hat. Zum Bekennen, zum Begegnungen schaffen. Und bei dem Altar zwischen Bethel und Ai ist er wieder zurückgekommen. Wie wir es gelesen haben im Vers 4 und dort einen kurzen Satz und er rief den Namen Jahwes an. So ein wichtiger Vers, so ein wichtiger kurzer Satz. Er ist in die Anbetung Gottes gegangen. Zeit mit Gott zu haben. Aber Abraham bedeutet, dass er Gott bezeugen kann. Wie Gott ist, ihn bewundern. Das bedeutet Anbetung. Ihm bewusst über alles stellen. Ihm bewusst den ersten Platz geben. Die eigene Schwachheit und das eigene Unvermögen erkennen. Ihm hingeben und vertrauen, dass er alles im Griff hat. Dass er alles unter Kontrolle hat und dass er über allem steht. Das ist Anbetung. Das zu bekennen, zu bezeugen. Weil Gott allein ist souverän und nicht einem selber. Zu versuchen, zu verstehen, dass Gott eben grösser ist, dass Gott weiter ist, dass Gott höher ist, dass seine Liebe unendlich ist, seine Gnade unfassbar gross und Güte und Treue ihn auszeichnet. Abraham ist sicher nicht an seinem besten Punkt gestanden von seinem Leben. Er ist zurückgekommen mit dieser Geschichte, die in Ägypten passiert ist. Und trotzdem ist er hergegangen. Und eigentlich wissen wir nicht sehr viel, wie es ihm wirklich gegangen ist. Ob er nochmal traurig war, ob es ihm nochmal das Schuldgefühl wirklich noch geht. Wir lesen auch nur, er hat Gott angebetet. Er hat Gott angebetet. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Dass wir Gott anbeten können. Das gilt auch für uns. Der Abraham hat überall so Stellen gebaut, wo er Gott begegnen konnte und ihn anbeten. Es war nicht der einzige Altar, er hat mehrere Altäre aufgebaut, mehrere Orte geschaffen, um Gott anbeten. Und darum ist es eben vielleicht gleich mit der Kirche vergleichbar. Ein Ort, wo wir Gott anbeten können. Heute Morgen können wir Gott anbeten. Aber Anbetung von Gott ist zum Glück nicht einfach nur an einen Ort gebunden. Darum ist es wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder auch dürfen Momente schaffen, wo wir Gott anbeten können. Wo wir Momente schaffen können, um ihm zu begegnen. Und das kann in der persönlichen stillen Zeit sein. Das kann sonst sein, im Alltag, zwischen ihnen mal, am Morgen, am Abend, über den Mittag, beim Autofahren. Gott sagen, wie gross er ist. Gott sagen, wie herrlich das er ist. Auch der David hat das gemacht. Im Psalm 145,3 lesen wir: Gross ist Jahwe und sehr zu loben. Unerforschlich seine Herrlichkeit. So gross ist er. So unfassbar ist Gott. Und das sollen wir auch immer wieder in unserem Leben bezeugen. Warum? Und warum ist der Vers 4 so ein Schlüsselvers? Weil der Abraham ist verändert worden. Er ist nicht mehr gleich zurückgegangen. Davon bin ich überzeugt. Er ist, wir lesen den Vers 4 und dann geht es weiter mit dem Vers 5 bis 9. Dort lesen wir, auch Lot, der mit Abraham gezogen war, hatte viele Schafe, Ziegen, Rinder und Zelte. Doch das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß. Sie konnten sie unmöglich beisammen bleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten von Abraham und Lots Vieh. Damals wohnten ja auch noch die Kanaaniter und Perisiter im Land. Abraham besprach das mit Lot. Er sagte, es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Der Abraham war der Onkel von Lot. Am Lot, sein Vater, ist schon in Ur gestorben, können wir im Kapitel 11 lesen. Dann ist er mit dem Vater, also mit dem Grossvater, mit dem Vater von Abraham, sind sie eben auf Haram gegangen. Dort ist der Grossvater auch gestorben und der Abraham hat den Lot zu sich genommen. Und wie wir hier lesen, ist der Lot kein kleines Büebli mehr gewesen, sondern ein erwachsener gestandener Mann, hat viele Vieh, also viel, gross, viel Vieh gehabt, hat Zelt gehabt, hat auch einen Reichtum gehabt, ist auch reich gewesen. Und trotzdem, als Onkel vom Abraham, der Onkel Abraham ist eigentlich auch über dem Lot gestanden. Und man lesen, und in anderen Übersetzungen, im Vers 6, zum Beispiel die Elbefelder sagt, das Land ertrug es nicht mehr, dass sie beisammen wohnten. Also, ihr ganzer Besitz war zu gross. Sie hatten zu viele Tiere. Wenn eine Herde ein Feld abgeraset hat, hat schon die nächste Herde kommen und es hat gar keine Zeit mehr gehabt, zum Gras nachwachsen. Zu dem Mann waren noch Kanaaniter und Perisiter auch dort. Also, der Abraham hat gemerkt, hey, das geht so nicht mehr weiter. Es gibt Streit, weil jeder will das beste Gräsli verwütschen für sein Tier. Das kann es nicht sein. Das Land mag es nicht ertragen. Und der Abraham war an dem Punkt gewesen, und obwohl er der Onkel war, hat er an dieser Stelle den Lot seinen Brüder genannt. Er hat ihn Brüder genannt, obwohl er älter ist, obwohl er der Onkel ist. Und das zeigt auch etwas, wie dass der Abraham von dem Altar zurückkam. Wie dass der Abraham von der Anbetung rausgekommen ist. Und zwar völlig als demütiger und selbstloser Mann. Er hätte wahrscheinlich zur damaligen Zeit das Recht gehabt, zu sagen, nur Lot, wir sind zu viel, geh du diesen Weg, ich gehe diesen Weg. Und in den nächsten Versen lesen wir, die lesen jetzt nicht alle vor, dass die Jordan-Ebene runterschauen konnten. Und dort war Sodom und Gomorra und sonst noch Städte. Und dort steht, dass sie am Garten Gottes glichen hat. Oder wie Ägypten, also fruchtbares Land, wo viel Gutes wächst, wo es viel Gras hat, wo es Bäume hat, wo es Früchte hat, wo Sachen gut wachsen. Und Abraham hat das auch gesehen, der ist ja nicht blind, der hat das auch gesehen, der hat gesehen, hey, dort geht es einem so richtig gut. Oder wie die Schatztruhe, wo Carla fast alle Schöckli gegessen hat, weil sie jetzt Bauchweh hat. Der Abraham hat das erkannt und hat gemerkt, nein, es geht nicht darum, dass es, sondern mir genügt, was ich, dass ich Gott habe, mir genügt das. Er ist an dem Punkt gewesen, nach der Anbetung hat Gott ihn als demütiger und selbstloser Mann geformt und er konnte sagen, Lot, du darfst wählen. Später ist das Land zerstört worden, Sodom und Gomorra, vielleicht kennt die eine Geschichte, das Land ist zerstört worden und nachher war es eine Wüste gewesen. Und der Lot hat das Land gewählt, er ist ins bessere Land gegangen, weil der Abraham hat einfach sagen, hey, mir ist es egal, wenn ich Gott habe, ist mir das genug. Und das können wir uns als Vorbild nehmen, die Demut und die Selbstlosigkeit. Ein Weg vom Egoismus, ein Weg vom Gierigsein, ein Weg vom, ich muss es für mich schauen, dass es stimmt. sondern es geht um Gott. Er wird schauen, er hat alles im Griff. Ihm können wir vertrauen. Wenn wir Begegnungen mit Gott haben, glaube ich, wird Gott uns dazu bringen, dass wir eben in die Demut und in die Selbstlosigkeit einkommen. Jesus sagt selber, ein bekannter Vers, Matthäus 6, 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Das hat Abraham bei seiner Extraschlaufe gelernt, die er in Ägypten gemacht hat. Und das sollen wir uns auch immer wieder bewusst werden. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und Gott wünscht sich, dass wir demütig und selbstlos sind. Dass wir eben den Blick auf Jesus richten. Dass wir die Momente in unserem Leben haben, wo wir Gott anbeten können. Wo wir Gott Ehre geben können. Wo wir bezeugen können, wie gross und wie herrlich das er ist. Und ich glaube, ich bin überzeugt, er wird uns verändern. Wir werden als andere Menschen von diesen Orten, von diesen Stellen wieder weggehen können. Beim Abraham war es definitiv so. Und nachdem der Lot sich entschieden hat, er geht, wir gumpen weiter, gerade direkt zum Vers 14 bis 17. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abraham, blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würden auch deine Nachkommen gezählt werden können. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Das dritte Mal, wo Gott zum Abraham redet, und jedes Mal verspricht Gott ihm, er darf das Land haben. Er will es ihm geben, ihm und seinen Nachkommen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham noch kein Kind gehabt. Und trotzdem vertraut Abraham Gott, dass er alles im Griff hat. Und trotzdem merkt er, hey, es ist wichtiger, als das feine, das schönste Land zu bekommen, ist wichtiger, das Land zu nehmen, das Gott ihm auch verspricht. Und dann steht noch im Vers 18, Abraham zog mit seinen Zelten weiter, nahm seinen Wohnsitz unter den Terebinten von Mamre in Hebron ein. Und dann, einmal mehr, dort baute er Jahwe einen Altar. Er hat dort wieder einen Ort geschaffen, wo man Gott anbeten kann, einen Ort geschaffen, wo man Gott begegnen kann. Halleluja! So gut! So viele Stellen, wo man einfach wieder Gott anbeten kann. Und ich möchte, dass wir heute die zwei Punkte so mitnehmen können. Erstens, lass uns Gott anbeten, ihm die Ehre geben. Und nicht nur am Sonntagmorgen in der Kirche, weil ein Altar ist nicht einfach nur eine Kirche. So ein Ort der Anbetung sollen wir auch in unserem Alltag schaffen. Und das ist meine Frage auch an dich. Hey, wo und wie hast du Momente in deinem Leben, in dem Alltag, wo du Gott anbeten kannst? Weil es verändert dich positiv. Es verändert dich positiv. Wie es der Abraham positiv verändert hat. Und in diese Veränderung hinein und aus dem raus auch, dass wir demütig und selbstlos werden dürfen. Dass wir weg von uns schauen. Den Weg, es geht wirklich nicht um uns. Es geht allein um Gott. Mir ist es so wichtig, dass wir diese zwei Punkte mitnehmen können. Und ich möchte zusammen mit euch den Psalm 145 vorlesen. Wir lesen nicht den ganzen Psalm. Der Michael spielt hier ganz fein Klavier im Hintergrund. Und du darfst ihn mit laut vorlesen, du darfst ihn leise gebeten, du darfst einfach auch die Augen zumachen und hören. Ein Psalm, wo der David Gott anbetet. Wir lesen Psalm 1, 145, 1 bis 4 und dann den Vers 21 noch. Ich will dich rühmen, mein Gott und König, deinen Namen immer und ewig Lob singen. An jedem Tag will ich dich loben. deinen Namen preisen, alle Zeit. Groß ist Jahwe und sehr zu loben. Unerforschlich seine Herrlichkeit. Eine Generation rühmt der Nächsten dein Werk und erzählt von deinem gewaltigen Tun. Dann der Vers 21. Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden und alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen für immer und für alle Zeit. Und alles, was lebt, das in mir gemeint, jeder Einzelne von uns, lobe seinen heiligen Namen für immer und für alle Zeit. Und ich wünsche mir das für jeden von uns, dass wir das mitnehmen dürfen. Ich habe noch zwei Fragen mitgenommen. Dann haben wir einfach einen Moment, wo wir noch darüber nachdenken können. Warum sind die Altäre so wichtig gewesen? Ich habe es eigentlich schon gesagt. Und was ist mit dem Abraham passiert, nachdem er Gott angebeten hat beim Altar, als er weggekommen ist vom Altar? Und vielleicht dann auch für dein eigenes Leben, was bedeutet das für dich? Wo hast du den Moment, wo du Gott begegnen kannst? Wo hast du den Moment, wo du Gott anbeten kannst? Amen.